Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Oh, mein Rücken könnte mal so richtig knacken. Ja!
Ey!
So. Knack du auch nochmal.
Warte.
Oh, kennst du diese Männer auf TikTok, ja, die so knacken? Ich möchte, dass wir das drin lassen. Hat man die Knacker im Mikro gehört? Das waren wir.
Ich habe einen erstaunlich gesunden Rücken.
Ja?
Ja.
Das finde ich krass, weil ich nicht.
Weil ich war vor kurzem bei so einer Massage. Massage? Mhm. Wie spricht man Massage aus?
Massage ist richtig, ja.
Ohne, dass es weird klingt.
Nee, Massage ist richtig und Massage. Klingt auch nicht weird, wenn du das erzählst.
Habe ich dir mal erzählt, wie ich meinen 23. Geburtstag gefeiert habe?
Nee.
Meinen 23. Geburtstag habe ich gefeiert, indem ich mir einen Tag Urlaub bei Siemens genommen habe. Und dann habe ich einen Self-Care-Tag gemacht. Und dann bin ich morgens so frühstücken gegangen. War
das
toll.
Ist lieb.
Mit so einer Etagere auf dem Frühstückstisch.
Oh.
Toll. Dann war ich bei Maniküre, Pediküre. War auch toll. Wobei es so das erste Mal war, dass ich da alleine war. Normalerweise war ich da mit so zwei Freunden.
Mhm.
Aber da war ich alleine da. Das war auch ganz okay. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich gehe zur Massage. Und in Erlangen, da habe ich damals gewohnt, gibt es, wenn man eine Thai-Massage eingibt, zwei Thai-Massage-Studios. Eins heißt Super Thai-Massage Erlangen und eins heißt Gute Thai-Massage Erlangen.
Oh, für welche entscheidet man sich da?
Offensichtlich für Super. Also ich gehe doch nicht zu Gut,
ja,
wenn es Super gibt.
Das ist irgendwie weird.
Ja.
Ist das eine Kette?
Nee, ich glaube nicht. Aber es wäre lustiger, wenn es eine Kette wäre und man hat sich dafür, ja, entschieden, so eins ist gut und, ja, eins ist schon ein bisschen, ja, besser. Und dann war ich dort. Und ich wollte so, dass das so, dass ich so wenig creepy wie möglich rüberkomme, weil ich mit 23 halt auch diese ganzen Klischees darüber im Kopf hatte und war dann sehr angestrengt, so cool und entspannt zu wirken, was dann nicht so richtig gut
so
funktioniert.
Als wäre das das Normalste der Welt.
Genau,
ja,
genau. Und ich wusste nicht, wann der Moment ist, in dem ich mein T-Shirt ausziehe. Und ich war so aufgeregt, dass ich so reingegangen bin und sie hat gesagt, ja, mein Name ist so und so und ich massiere, willst du eine halbe oder eine Dreiviertelstunde? Und ich war die ganze Zeit so mit den Fingern an meinem Kragen, damit ich so nicht den Moment verpasse, damit ich nicht so prüde wirke. Aber da wurde mir ganz oft gesagt, dass ich einen guten Rücken habe und eine gute Rückenmuskulatur und das wurde erst vor kurzem wieder bestätigt. Deshalb,
okay,
ich habe einen guten Rücken.
Das freut mich für dich.
Mir
Dankeschön. Hat das noch keiner bestätigt, aber ich glaube, ich kann mir selber bestätigen, dass es nicht so ist. Ich habe nämlich, glaube ich, alle Geräte, die du haben kannst gegen Rückenschmerzen, alle Tools, ich habe sie. Ich habe so eine Matte mit so diesen Pieksern, auf die man sich legt. Habe ich von meiner Mama mir ausgeliehen und damit geschenkt bekommen offiziell.
Jo.
Dann habe ich so ein Massagedings, was du dir so umlegst, was den Rücken massiert.
Oh, das habe ich mal verschenkt. Zweimal sogar.
Ich liebe das.
Ja?
Ja, ich liebe das. Was habe ich denn noch? Und dann habe ich noch so eine Wärmedecke, die aber nur auf die Schultern geht. Und dann habe ich natürlich Tigerbalm, Pferdesalbe. Das ist mega voll der alte Podcast jetzt. Wir sind voll die Oma
nee,
und
Opa. Nee, das ist doch
jetzt
gut. Wir wollen ja auch so ein öffentlich-rechtliches Publikum abgreifen.
Auch so ein bisschen down to earth, ne?
Genau.
So,
und
auch
so,
wir
und,
haben Rückenschmerzen.
Wir schmieren uns ein mit verschiedenen Tiersalben. Das kommt sympathisch rüber.
Meinst du?
Ja, 100%.
Leute, schreibt uns mal, ob das sympathisch war. Und falls ja, gebt uns einfach 5 Sterne jetzt schon.
Mein Gott.
Ich erpresse jetzt immer um die 5 Sterne.
Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Wolltest du was sagen?
Nee.
Nee?
Weil ich kenne
so
ja meinen Platz mittlerweile in diesem Podcast.
Nee, komm, mach du.
Hallo und herzlich willkommen zu Hotz und Humsi. Dies ist eine Spezialfolge, würde ich sagen, denn das ist der Hotz und Humsi HörerInnendienst.
Das ist nämlich die erste große Fragefolge. FF, HHH, FF, Hörer, Hotz und Humsi, Hörer, nein, Hotz, H, eins, erstes H, Hotz und H, zweites H. HörerInnendienst? Naja, egal.
Da müssen wir einen Flipchart.
F&F. Oh Gott. Und wir sind gerade, also ich freue mich richtig, dass wir das jetzt machen, weil ich das schon so lange mit dir machen wollte.
Mhm.
Und wir sind ja gerade in einem Nebenuniversum.
In der Zeitschleife. Ja,
ja, weil eigentlich irgendwie gibt es uns gerade nicht, aber irgendwie doch, weil wir zeichnen gerade vor auf.
Genau, wir sind ungefähr eine Woche zuvor. Und wir müssen das machen, weil ich nächste Woche auf Tour bin und du bist auch verhindert.
Ich bin verhindert, ja.
Du bist auch verhindert. Und das heißt, wir mussten so ein bisschen diesen Vorgriff machen. Das heißt, ihr könnt in dieser Folge keine topaktuelle Besprechung von irgendwelchen TikToks von vor zwei Wochen erwarten, sondern ihr müsst damit vorlieb nehmen, dass wir eben diese zeitlose Fragefolge aufnehmen. Die zeitlose Fragefolge.
Schön. Und herzlich willkommen im zeitlosen Podcast.
Und ganz viele von euch haben uns E-Mails geschickt an die E-Mail-Adresse, die da heißt.
Die wir haben.
Hotz
und Humsi at studio-bummens.de. Und natürlich wird es hoffentlich, außer ihr hört die Folge einfach gar nicht und es hören nur fünf Leute an, dann werden wir sonst nach dem Plan, heute kann ich sehr gutes Deutsch sprechen, auch weiter wieder eine HörerInnen-Dienstfolge machen. Mhm. Deswegen müsst ihr die jetzt auch zu Ende hören, wenn ihr das wollt.
Hättest du Lust, mit mir in den Fragepool zu steigen?
Ja, sorry für dieses ganze...
Nein, das war doch gut.
Ich dachte, das war so, komm selber, hör auf, komm zum Punkt.
Ich wollte dich jetzt hier bitten...
Reinjumpen
vom 10-Meter-Turm des Contents synchron in den Fragenpool.
Ich bin ready und los. Thomas fragt, was ist euer Lieblingskuchen? Welcher Kuchen ist der beste?
Ich habe eine Basic-Antwort, aber die ist komplizierter hinten raus. Und zwar finde ich einen Käsekuchen gut. Das ist mein Lieblingskuchen, aber es darf kein Cheesecake sein. Es soll ein deutscher Käsekuchen sein. Und wichtig beim Käsekuchengenuss ist, dass man dabei Durst bekommt. Man braucht eine Zusatzflüssigkeit, weil dieses Quarkgemisch im deutschen Käsekuchen
macht einen schon ein bisschen trocken.
So ein trockenes Mundgefühl hat, dass man dazu irgendwas trinken muss. Und zwar am besten eine warme Fanta. Das ist mein Lieblingskuchen.
Oh, nee, das ekelt mich komplett an. Ich hasse Käsekuchen schon immer. Ich finde das richtig scheiße. Kurze Frage. Cheesecake ist das amerikanische mit der Creme, ne?
Ich glaube,
so cremig oder ist es genau das gleiche?
Ich glaube, das ist genau dasselbe, bloß süßer und zuckriger.
Aber ich habe doch letztens eine Fertigbackmischung holen wollen. Und da gab es so unten einen Keksteig, den man so zusammendrückt. Mhm. Und oben war so eine weiße Creme und das hieß American Cheesecake.
Vielleicht ist das sowas wie diese Big Texas Pizza, die als amerikanische Pizza hier verkauft wird.
Naja.
Aber vielleicht so ein eingedeutschtes amerikanisches Ding. Weiß ich nicht. Ich will den Käsekuchen. Ich will, dass mein Mund trocken ist. Und ich möchte im Garten meiner Oma sitzen unter so einem Sonnenschirm, auf dem Libella, so eine Limo-Marke, steht.
Ja.
Aber ich möchte dabei keine Markenlimonade trinken, sondern so diese Freeway Fanta Orangenlimo. Aus so einer 1,5 Liter Flasche. Perfekt.
Nee, also bin ich absolut nicht mit dabei. Hasse ich Käsekuchen, ist mein Horrorkuchen. Damit kannst du mich jagen, genauso wie mit Apfelkuchen. Finde ich richtig scheiße. Aber ich würde die Frage mal, wenn ich damit noch die Frage beantworte, darauf mit Torte antworten, weil ich liebe und lebe für Torte. Mhm. Und ganz im Ernst, ich habe mir gerade einen Wunsch erfüllt vor kurzem. Und zwar habe ich seit ganz, ganz langem mal wieder so eine Fertigtorte aus dem Gefrierfach geholt.
So den klassischen Koppenrad.
So von Koppenrad und Wiese. Und ich habe auch eine geholt. Welche ich konnte mich das? Nicht entscheiden, für welche. Und es gab eine mit ganz vielen verschiedenen. Da hattest du so Schwarzwälder Kirsch, dann hattest du so eine Schokosahnetorte und ich habe drei Stücke von diesen Schokosahnetortenstücken gegessen und das war richtig krass. Also deswegen würde ich sagen, das ist, glaube ich, mein Lieblingskuchen. Es muss viel Sahne involviert sein und es darf so unteigig wie möglich sein.
Ich hatte in der Grundschule nach der Schule, also so um, keine Ahnung, 13.30 Uhr oder so, Keyboardunterricht. Und musste dafür so einen Berg hochlaufen zu einer anderen Schule, zur Volksschule Heiligenstadt. Und musste mir, für mich ungewohnt als Achtjähriger, selbst Mittagessen besorgen. Und dieses Mittagessen habe ich mir besorgt bei der Bäckerei gegenüber von dieser Volksschule. Und ich habe mich nicht getraut, bei der Bäckerei nach einer Gabel zu fragen. Also habe ich jede Woche für 2 Euro so ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte zu Mittag gegessen, und zwar mit meinen Händen, und bin dann mit den klebrigen achtjährigen Händen, die ja sowieso klebrig sind, dann auf dieses Keyboard gegangen und mein Klavierlehrer hat's gehasst.
Hasse ich auch.
Der hat mich gehasst.
Hasse ich nachträglich, hast du absolut verdient.
Wollen wir zur nächsten Frage
gehen? Nächste Frage, ja.
Stefan aus Lübeck fragt uns, was macht ihr, wenn eine Person das Supermarkt-Kühlregal blockiert, wenn sie ewig schaut und sucht oder nur den Einkaufswagen-Rollator da abgestellt hat? Das passiert eben relativ oft, weil ältere Menschen in seinem Stadtteil wohnen. Was soll man da machen, wenn jemand das Regal blockiert? Das ist irgendwie so eine Frage, die relativ einfach zu beantworten ist mit einem Lächeln und sagt, hey, sorry, könnte ich mal da ran?
Ja, genau. Oder manchmal an ganz schlechten Tagen auch einfach extrem schlechte Laune bekommen und sauer auf diese Menschen werden und sie hassen. Muss ich ehrlich sagen, passiert mir auch. Passiert mir auch.
Ja.
Ich habe auch Ausfälle, da passiert es auch. Dass mich einfach, also es gibt so gewisse Situationen, in denen habe ich ganz dünne Haut und bin leicht zu triggern und ich finde so alles so Supermarkt oder auch irgendwo shoppen gehen oder so, da bin ich so reizüberflutet. da kannst du mir mit einmal zu lange an der Kühltheke stehen kommen und dann habe ich sehr schlechte Laune.
Ich habe 2020 zum Ausbruch der Pandemie in so einem Stadtteil in Bielefeld gewohnt, in Schildesche. Da wohnen nur alte Leute. Und in meinem Supermarkt, in dem ich mal einkaufen gegangen bin, da waren auch nur alte Leute. Ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich mit denen so freundlich umgehe und sie nicht umbringe, Kraft meines Atems, weil ich Angst hatte, dass ich so der Typ werde, der so 200 Menschen in Bielefeld mit so einer dummen Corona-Infektion umbringt. Und dadurch habe ich mich richtig so trainiert darauf, wie ich so sehr freundlich und offen, aber auch mit viel Abstand mit älteren Leuten im Supermarkt umgehe.
Und es klappt.
Ja, mega.
Ohne, dass sie dich hassen.
Also, das weiß ich nicht. Ich bin ja, ich war da 60 Jahre jünger als die andere jüngste Person, als die zweitjüngste Person in dem Supermarkt. Ich glaube, so ein bisschen Hass war da immer dabei. Aber wirklich einfach nur nett sein.
Ja, nett sein ist grundsätzlich, glaube ich, eine gute Idee.
Michael aus Berlin fragt, ob wir einen Schwank aus unserer Jugend erzählen können. Parallelen Vorbilder, Personen, an denen wir uns orientiert haben. Also ich kann was erzählen.
Ja.
Und zwar steht die Person, an der ich mich immer orientiert habe, jetzt als 1,80 Pappaufsteller neben mir auf der Bühne.
Ah, Michael Schumacher.
Michael Schumacher.
An dem hast du dich orientiert.
Ich fand das schon immer cool, ja.
Was weil genau ich, weil hat ich hab, dich an dem geschoben?
Dass er immer gewonnen hat und ein rotes Auto hatte, fand ich cool.
Ja, okay, gut.
Und ich habe relativ früh gecheckt, dass ich niemals ein guter Fußballer werde. Also habe ich gedacht, naja, ein Auto setzen und schnell fahren, das könnte ich vielleicht gerade noch hinbekommen. Relativ früh habe ich dann aber auch gemerkt, dass ich wahnsinnige Angst vor Geschwindigkeiten habe und nicht besonders risikoaffin bin, was meinen Körper angeht. Das hat sich geändert, aber nach wie vor Geschwindigkeitsskeptiker. Aber ansonsten finde ich vieles, was Michael Schumacher gemacht hat, gut. Und zwar schnell fahren und gewinnen. Finde ich gut. Guter Typ.
Ist das auch so dein Lebensmotto, würdest du
ja,
sagen?
Ja, drive fast, win.
Win.
Das habe ich mir tätowieren lassen, in Fraktur auf dem Rücken tatsächlich.
Mhm. Er schreibt ja auch, was half euch durch die Zeit zu kommen als Jugendlicher. Ich würde ja auf den Teil der Frage gehen, weil, obwohl ich bin schon Vorbildertyp. Ich hatte schon Vorbilder, ich war großer Emma Watson-Fan, natürlich. Hermine war mein großes Fan.
Hätte ich nie gedacht
bei mir. Dann Carla Kolumna natürlich. Ich hatte auch eine Miley Cyrus-Phase.
Mhm.
Es gab eine Zeit, da gab es, irgendwie habe ich erfahren, wahrscheinlich im Supermarkt, als ich einkaufen war und an der Kasse stand bei den Zeitungen, dass in der neuen Bravo ein riesengroßes, also menschengroßes Hannah Montana Poster drin ist von Miley Cyrus. Und Hannah Montana war mein Leben damals. Ich war so glücklich. Das war immer perfekt, lief das zu der Zeit, wenn man von der Schule nach Hause kam. Und das hat einen so geschoben. Dieses Gefühl habe ich bis heute nie wieder gehabt. Nach der Schule nach Hause kommen, Rucksack ablegen, Miley Cyrus, Hannah Montana gucken. Und da gab es dieses menschengroße XXL-Poster.
Wusstest du, dass Miley Cyrus und Hannah Montana dieselbe Person sind?
Ja, ich weiß es mittlerweile, aber darf ich das trotzdem weiter so tun?
Entschuldige, wollte nur einen kleinen Gag machen.
Danke. Und auf jeden Fall habe ich gespart für diese Bravo und ich durfte keine Bravo haben, weil meine Eltern fanden das nicht cool.
Mhm.
Da waren ja nackte Menschen drin. Geht ja gar nicht.
Fair.
Und dann habe ich diese Bravo mir geholt und wollte das meinen Eltern so erklären, warum ich mir die geholt habe, nur wegen Poster. Ich durfte sie trotzdem nicht behalten. Und ich war aber ein Fuchs, weil ich war damals ganz, ganz viel bei mir in der Amerika-Gedenkbibliothek und war irgendwie jede Woche da und habe mir irgendwelche Sachen ausgeliehen. Und es gab einen Stapel, da wurden die Poster aus den Jugendmagazinen verschenkt, weil man konnte die da irgendwie auch ausleihen oder vor Ort lesen. Und die Poster haben sie halt rausgerissen. Und da war dann das XXL-Poster von Hannah Montana. Und das habe ich mir dann mitgenommen und zu Hause ganz stolz aufgehängt. Und das war so riesengroß. Ja, das war, ich weiß nicht, was genau mich an ihr als Vorbild inspiriert hat, aber ich fand die toll.
Das finde ich eine sehr liebe Geschichte, weil ich habe mir mal einen Michael Schumacher einfach nur auf Amazon bestellt. Sagen
wir
mal, wie es ist.
Du hast mal wieder nichts, das ist mal wieder das männliche Privileg. Du musstest nichts tun für dein Glück.
Ja, wir hatten,
hart dafür arbeiten.
Wir hatten ja keine Bibliothek. Wir hatten die Bücherei in der Oertelscheune Heiligenstadt. Da gab es keine Zeitschrift. Wir hatten ja nichts.
Ihr hattet gar nichts.
Wir hatten nichts.
Eine Frage von M. Wenn ihr ein Filmgenre wärt, beziehungsweise in einem Filmgenre leben würdet, welches wäre es?
Ich hätte gern so eine 90er-Jahres-Sitcom, damit man immer so einen Lacher-Track
hat. Ja, Hammer, finde ich gut. Friends, ich will in Friends leben, 100%. Dann kann ich mit den allen befreundet sein.
Aber stell dir vor, du bist tatsächlich in so einer Sitcom und du machst einfach so was ganz Normales, so Kochen. Und es wird die ganze Zeit so ein Lacher-Track reingespielt und du bist ultra verunsichert.
Aber Friends war jetzt wirklich live vor Publikum, ne?
Ja. Das finde ich.
Das heißt, das wäre dann die Truman-Show.
Mhm. Aber bloß, dass du sehr genau weißt, dass du gerade beobachtet wirst.
Ja, genau.
Das finde ich eigentlich, ich weiß nicht, warum man macht das nicht mehr, weil es ultra aufwendig und ultra anstrengend ist und mega schlecht zu schneiden ist.
Mit vor Publikum sowas
abzuzeichnen,
meinst du?
Ja, genau, das macht man nicht mehr. Aber eigentlich ganz geil.
Ich finde es mega geil und ich glaube, dass es damals richtig, also die Leute, die das noch miterlebt haben und mal so eine Friends-Aufzeichnung miterlebt haben, ich glaube, das war schon richtig cool. Weil das ist ja wie in so einem Theater gewesen und quasi das Set war so aufgebaut, dass du halt wirklich alles mitverfolgen konntest und es wurde ja auch ganz viel dann spontan umgeschrieben und so und die Gags wurden quasi gefeintuned, weil manche Szenen 3-4 Mal neu aufgezeichnet wurden und ich glaube, das ist schon cool, sowas mitzuerleben. Also auch vor allem auf dem Peak damals, des Erfolgs, da wäre ich schon gerne mal dabei gewesen. Das muss
heftig gewesen sein.
Ja.
Aber auch so, so eine seltsame Vorstellung, dann so vor Joey Tribbiani wirklich zu stehen.
Ja.
Der ist übrigens ganz lustig, also nicht lustig, sondern der ist so ganz nett gealtert. Er sieht jetzt einfach aus wie ein, so alt wie er ist.
Ja.
Und so, ja, er sieht irgendwie aus wie ein lieber Vater im Moment. Und das finde ich gut.
Ich glaube, das ist er wahrscheinlich auch einfach.
Der hat auch so stabile Unterarme und
Oma. Ja,
ja, finde ich nicht schlecht.
Aber das ist dann krass, gerade bei so, wo es so einen Cast gab und alle waren gleich alt. Jetzt so 20 Jahre später, 25 Jahre später, wenn du dann so Jennifer Aniston neben den Männern quasi stehen siehst, die ja alle altern dürfen gesellschaftlich. Aha. Und dann so siehst, okay krass, du siehst halt so aus wie 30 und alle anderen sehen aus wie 60, weil sie halt 60 sind. Jo. Das ist crazy.
Ja, Daniel Swimmer, dem geht's so mittelgut, glaube ich.
Ja, dem ging's ja schon damals mittelgut. Der war ja, glaube ich, drogen- und alkoholabhängig am Set damals.
Mit wem hast du dich identifiziert?
Naja, also, ich wäre gerne, also es ist immer die Sache, wer ich gerne wäre und wer ich in Wirklichkeit bin. Ich wäre natürlich gerne Jennifer Aniston.
Mhm.
Aber ich bin Monica, seien wir ehrlich. Ich bin die Streberin, die mega perfektionistisch ist und allen damit auf den Sack geht und zu obsessed mit Dingen. Aber ich wäre natürlich gern das Cool Girl mit dem blonden Strähnchen und der perfekten Frisur und den geilen Outfits.
In meinen Augen bist du das. Das sage ich ganz ironiefrei.
Das ist nett. Aber würde ich nicht unterschreiben.
Na gut.
Wer bist du denn? Mit wem hast du dich identifiziert?
Ich glaube, das ist schwierig, das so selbst zu sagen, weil man möchte natürlich der
Coole sein.
Der Coole sein, ja. Aber...
Aber wem bist du deiner Meinung nach am ähnlichsten? Joey, Ross oder, wen habe ich jetzt vergessen?
Chandler,
meine Güte. Oh, peinlich.
Das ist schwierig. Ich glaube, ich möchte keiner von denen sein.
Okay. Ich darf ja auch hier keine Fragen stellen, weil ich bin nicht heute die Fragen stellen.
Das hat nämlich ihr, die HörerInnen.
Ja.
Amina fragt, erstens, sie hat Bock auf mehr Formel-1-Content. Wer ist nach Sebastian overrated und wer ist underrated? Und an dich ist keine Frage, sondern eher eine Aufforderung, dass du dir Formel 1 als neues Hobby zulegen sollst.
Nee, ich habe gerade eine lange Warteliste an meinen zukünftigen Hobbys, wenn die jetzigen nicht mehr spannend sind. Und ich würde es erstmal ganz hinten anstellen.
Das finde ich absolut fair.
Danke.
Dann frühstücke ich diese Frage schnell ab. Overrated ist für mich Charles Leclerc und sträflich underrated ist für mich tatsächlich Pierre Gasly.
Ja, unterschreibe ich so.
Ja.
Greta fragt, kann Sebastian wieder Lachscroissant essen?
Nein, auf keinen Fall.
Das war nochmal. Ach, du hattest. Das war aber irgendwas Ekliges, ne? Mann, wir machen jetzt schon seit einem Jahr Podcast. Ich kann mir nicht alle Geschichten merken, die wir erzählen.
Nein, das ist gut. Ich glaube, das ist sogar eine Geschichte, die habe ich mal live erzählt bei meiner Buchpremiere in Köln. Und zwar habe ich in Köln, bei meinem ersten Tag in Köln, habe ich mich mit so einem Typen von Twitter getroffen. Und da habe ich, kurz bevor ich heimgefahren bin mit dem RE6 von Köln nach Bielefeld, habe ich ein Lachscroissant mir bei Backwerk geholt und mir gedacht, das wird morgen bestimmt lecker schmecken. Ja, an dem Morgen, an dem ich zu dem Lachscroissant und dem Gestank in meinem Kühlschrank aufgewacht bin, bin ich da auch dazu aufgewacht, dass ich auf Twitter gesperrt war.
Ach so, stimmt. Und das assoziierst du miteinander. Also hast du seitdem wieder ein Lachscroissant gegessen?
Nee.
Hast du seitdem wieder Lachs gegessen?
Ich habe seitdem schon ein kleines Stück Lachs schon wieder gegessen.
Okay, gut. Ich hab jetzt ein bisschen Bock auch auf Lachs gerade.
Sebastian H. aus Oberfranken fragt, wie findet ihr... Wie findest du Karottenlachs?
Ich habe das noch nie probiert. Ich war letztens in einem Restaurant und da stand das auf der Karte, in einem veganen Restaurant. Und ich habe überlegt, das zu bestellen und irgendwie hat es mich sauer gemacht, weil ich Karotten echt nicht so geil finde. Und ich denke mir ja dann immer so, dann sag doch einfach Karottenstulle. Aber sag nicht, ich will nicht kein Karottenlachs. Ich will ein Brot mit Karotte drauf, ich will ein Brot mit Lachs, aber ich will wirklich kein Karottenlachs.
Ich find es gut, weil das hat diesen rauchigen Geschmack und diese nasse Salzigkeit und das finde ich ganz lecker.
Das ist doch scheiße, oder?
Nee, das ist lecker. Ich finde das sehr lecker. Ja.
Ich reiß nach. Nach deiner Tour, wenn wir wieder hier zusammen im Raum sind, bis dann habe ich Karottenlachs.
Mach mal einen Brunch. Ja. Sehr gut.
Werbung.
Es wird langsam vom Frühling in den Sommer. Wir starten hier langsam. Ich glaube, das Jahr ist gut angewärmt, finde ich. Und manchmal braucht man ein paar Monate, bis man in so ein Jahr reinkommt und bis man sich um seine Neujahrsvorsätze kümmern kann. Und deshalb würde ich sagen, Mai ist nicht zu spät, um damit anzufangen. Insbesondere, wenn es um finanzielle Vorsätze geht. Und da können wir euch als treue, liebe Vorschlagenden eine fantastische App empfehlen, die unsere heutige Folge sponsert. Wir können euch empfehlen, die Finanzguru-App. Was kann denn die Finanzguru-App alles?
Die Finanzguru-App ist ein digitaler Finanzassistent und hat ganz viele verschiedene Funktionen. Also, man kann einmal alle seine Konten verknüpfen, also egal, ob es jetzt ein normales Bankkonto ist oder PayPal oder ein Kryptokonto, das ist dann da alles übersichtlich aufgelistet. Finanzguru analysiert und kategorisiert automatisch eure Einnahmen und Ausgaben. Also es ist sowas wie ein automatisches digitales Haushaltsbuch. Das heißt, ihr könnt da sehen, wie viel Geld ihr in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben habt und da immer auch ein Auge drauf haben. Also Essen und Trinken, Entertainment und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch nochmal eure Verträge prüfen. Also überflüssige Verträge können über die App direkt kostenlos und rechtssicher gekündigt werden. Das sind jetzt die Funktionen, die dauerhaft kostenlos nutzbar sind. Aber es gibt ja auch eine Finanzguru Premium Version, Finanzguru Plus.
Ganz genau, so ist es. Finanzguru Plus hat nämlich noch viel mehr coole Funktionalitäten, wie zum Beispiel einen Blick in die Zukunft. Welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu? Und es zeigt dir ein frei verfügbares Einkommen an, damit du weißt, wie viel Geld du denn tatsächlich hast. Außerdem kannst du dir Budgets setzen für verschiedene Kategorien. Für Transport, für Lebensmittel, für Shopping und so weiter und so fort. Und so behältst du den ganzen Monat über eine Übersicht über deine Budgets und Finanzen. Außerdem kannst du unlimitierte individuelle Analysen erstellen lassen und dir rückwirkend dein Kaufverhalten anschauen und Muster erkennen, die du vielleicht in Zukunft verändern möchtest, wie zum Beispiel 16.000 Euro für insgesamt viele hundert Hamster ausgeben, wie ich das getan habe. Außerdem gibt es Prognosen der Entwicklung deines Vermögens und viele Extras mehr.
Und extra für die ZuhörerInnen von Hotz & Homsi, wir sind ja hier im Werbeblock, gibt es natürlich ein Angebot. Für NeukundInnen gibt es exklusiv Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos. Normalerweise sind das nur 7 Tage, deswegen jetzt 3 Monate. Und das Ganze funktioniert dann so. Erstens, ihr ladet euch die Finanzguru-App einfach runter. Zweitens, alle Konten sicher verknüpfen. Auf dem Reiter mehr den Gutscheincode eingeben und der ist HOHO, also Caps Lock HOHO. Und dann viertens einfach Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen und in diesem Jahr absolut vollen Überblick über die Finanzen erhalten. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Julia fragt, was war in der Story von Oppenheimer Fiktion und was ist wirklich so passiert? Also die Dinge, die sich um die Person drehen, nicht die Geschichte der Atombombe. Ich habe es ja nicht geschaut.
Ich habe es geguckt und ich habe das Buch gelesen, auf dem das Lose basiert, American Phoenix. Ich finde, man hat aus der Story fast ein bisschen noch zu wenig gemacht, weil die Verstrickungen von Robert J. Oppenheimer mit der Affäre, die er hatte und der Kommunistischen Partei Amerikas, das ist eigentlich noch viel interessanter, als es im Film dargestellt worden ist. Ich glaube, der Film orientiert sich sehr nah an tatsächlichen Gegebenheiten. Und Spoilerwarnung, er schafft's mit der Atombombe. Ich habe den geguckt in diesem Alhambra-Kino an der Seestraße im Wedding.
Ja.
Und ich habe den um 23 Uhr geguckt und oh boy, boah, geht der lang.
Geht der nicht bis 3 Uhr oder so?
Ich konnte nicht schlafen. Manchmal merkt man ja, dass man heute nicht schlafen kann.
Ja.
Und dachte, jetzt mache ich mal sowas Cooles, Städtisches.
Ach, dann bist du nochmal raus ins Kino und du lagst schon im Bett?
Ich war so kurz vor Bett fertig und dann habe ich mir noch mal so eine Jogginghose über meine Schlafanzughose gezogen und bin dann noch mal ins Kino.
Und weißt du, was für ein Mensch ich dann gern wäre? Ich würde dann gern in meiner Schlafanzughose schon ins Kino gehen.
Ich
wäre gern so. Ich war am Wochenende Brötchen holen und dann war ich so, ich hatte so eine coole, so karierte Schlafanzug-Pyjama-Hose an, so wie in den USA, die tragen. Weißt du, weil ich bin ja ein American Girl.
Ja.
Jennifer Aniston, ne? Ist ja wohl klar. Dann war ich so, eigentlich wäre ich gerne so jemand, der jetzt so in dieser Hose Brötchen kaufen geht. Einfach um allen so zu sagen, ich habe hier Sonntag. Und ich war kurz davor, dann war ich so, das ist so dumm. Warum machen Leute das? Es ist doch nicht so, als hätte ich jetzt nicht die Zeit, noch eine Minute lang mir eine normale Jogginghose anzuziehen. Ich habe zu viel drüber nachgedacht.
Bei dir ginge das, weil du hättest dann diese Cool-Girl-Aura Und ja, mit meiner Schlafanzughose ist es keine lange, karierte, coole Schlafanzughose, ja, sondern es ist eine kurze bis sehr kurze Schlafanzughose, ja, die eher so eine Boxershort ist, würde ich sagen.
Ja.
Und darin würde ich einfach nicht rausgehen, weil das ist nicht mehr exzentrisch, sondern einfach nur so an der Grenze zur Belästigung. Und da muss ich glaube, bis das lustig ist, dass ich das mache, ist, brauche ich noch 50 Jahre.
Ja, also für mich sind das auf jeden Fall die Leute, die so top cool sind. So wäre ich gern. Ja. Und dann hätte ich auch diese Birkenstocks, die vorne geschlossen sind, die gerade so mega modern sind, weißt du? Und dann würde ich auch so eine Sonnenbrille aufhaben und ich wäre einfach cool. Und ich wäre so, und dann, wenn ich dann irgendwen treffe, den ich kenne, worauf man gerade dann beim Brötchen kaufen keinen Bock hat, dann würde ich sagen, ja, ich gehe nur kurz Brötchen kaufen. Du siehst, ich habe noch meinen Pyjama.
Hast du so einen Jutebeutel, in dem du deine Brötchen holst?
Ich habe eine diverse Auswahl von Jutebeuteln. Und es gibt einen, der ist dann so der favorisierte, ja.
Nimmst du, hast du dann trotzdem eine Papiertüte, die...
Ja. Okay. Ich finde das, nee, weil da werden auch manchmal andere Dinge reingetan als Brötchen und das geht nicht. Und ich muss noch was Letztes dazu sagen, was vielleicht dieser Folge ein bisschen Aktualität gibt. Meine größte Fear in meinem Leben sind ja gerade Bettwanzen, weil die werden aus Paris, die werden nach Berlin kommen.
Ja, 100%.
Und ich hasse es jetzt schon und ich schiebe die krassesten Filme. Und das nochmal zum Thema Pyjama-Hose anbehalten oder Jutebeutel. Wenn man nach Hause kommt, sofort eine andere anziehen. Und da macht das Konzept Pyjama-Hose damit rausgehen und auf die Couch für mich keinen Sinn.
Vielleicht ist das auch diese Bettwanzensache. Vielleicht ist das so das größte Argument gegen diese Berliner Club-One-Night-Stand-Kultur.
Glaubst du, da holen sich Leute Bettwanzen?
Ja, natürlich holt man sich da eine Bettwanze.
Wenn die irgendwie im Darkroom Sex haben, oder
nicht
was?
Nicht da, aber dann nimmt man jemanden mit und dann hat man, oder geht zu jemandem, dann holt man sich so Bettwanzen. Das finde ich, das ist das letzte Genickschuss für dieses Konzept.
Ich glaube, würden das nicht aufhalten können.
Ich werde jetzt auf jeden Fall die nächsten 2,5 Wochen in Hotels übernachten. Und
okay,
das heißt, ich bin Patient Zero.
Wie Patient Zero?
Ja, ich werde die Bettwanze, guck mal, wenn jetzt hier in Leipzig bei meinem ersten...
Du bringst mir hier Bettwanze.
Ja, und dann ist der Podcast, dann ist alles vorbei.
Ja, dann ist wirklich alles vorbei. Ja. Also deinen Koffer darfst du nicht aufs Bett legen, das weißt du schon, ne?
Nein, das mache ich auch nicht, ich bin ehrlich verrückt.
Aber ich mache es jetzt natürlich nicht mehr. Und sobald du zu Hause ankommst, alles, ob du es getragen hast oder nicht, sofort in die Wäsche und deine Klamotten...
Okay, das mache ich auch
aus
sowieso.
Dem Koffer. Und deine Klamotten aus dem Koffer auf dem Balkon oder vor der Tür auspacken.
Okay. Das werde ich machen.
Dankeschön.
Aber ansonsten, ich mache das immer so. Ich werfe das direkt weg.
Ja, gleich auch.
Muscle Cat. Ja. Cooler Name. Muscle Cat fragt, welche irrationellen Ängste hat die als Kind, beziehungsweise habt ihr immer noch? Vulkanausbrüche, Schlange im Klo, Spinnen in Bananenkisten.
Irrational.
Mhm.
Naja, das sind ja jetzt sehr edgy irrationale Ängste. Aber irrationale Angst kann ja auch... Gilt es schon als Freelancer Angst zu haben, dass morgen einfach mal keinen Job mehr hat?
Nee, das ist sehr rational.
Das ist rational,
sehr,
oder?
Sehr rational.
Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Das war auch, habe über wen anders gesprochen.
Bei mir ist es so, ich glaube, das ist das, was so in meiner Psyche von so Schulmobbing-Dingen übrig geblieben ist. Also, dass ich mich immer so in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter beobachtet fühle und Angst, dass ich peinlich bin. Also das ist wirklich so sehr in meinem Kopf. Ich kann, wenn ich weiß, dass ich gerade was Peinliches mache, dann ist es mir richtig egal. Aber ich habe richtig Angst, so unbewusst gerade so derjenige zu sein, über den gelacht wird. So, dass irgendwie meine Hose offen steht oder dass ich hinfall, wenn der Bus bremst. Oder dass ich irgendwie, wenn ich mir einen Kaffee hole, im ICE hinfall. Und dann habe ich so richtig so luzide Fantasien davon, dass ich hinfalle, mir richtig wehtue. So, der Kaffee verbrennt meinen Körper und der ganze Waggon steht auf, zeigt mit dem Finger auf mich und lacht über mich. Ich weiß, dass das nicht passieren wird, sondern dass das so ein, oh Gott, haben sie sich wehgetan, ist. Sondern es ist trotzdem so sehr in meinem Kopf, jedes Mal, wenn ich sowas mache, so durch ein öffentliches Verkehrsmittel laufen. Das darf
man nicht. Aber ich fühle das sehr. Ich glaube, eine irrationale Angst sind bei mir Einbrecher.
Oh,
ich habe richtig, richtig, richtig krasse Angst vor Einbrechern und es ist jetzt besser geworden, komischerweise mit der neuen Wohnung. Aber ich hatte schon Momente in meinem Leben, wo ich einfach so kurz vorm Schlafengehen so war, so, fuck, heute kommt ein Einbrecher, heute passiert's, ich spür's. Und ich hatte noch nie irgendwie damit in meinem Leben, also es ist nie zu einer ähnlichen Situation gekommen, aber irgendwie... Davor habe ich richtig Schiss. Und ich stelle mir das dann auch so vor, dass die dann auch, also die kommen auch einfach rein und die spazieren dann so rein und die würden das auch machen, obwohl überall Licht brennt und so. Davor habe ich richtig Schiss. Oder dass ich vergesse, dass die auch noch reinkommen, weil ich so dumm war und die Tür nicht abgeschlossen habe.
Das finde ich eine große Angst, die mich, glaube ich, beschäftigen wird. Aber nee, ich bin so naiv in vielem, was ich mache und auch so sehr dörflich manchmal im Kopf. Ich glaube, ich habe meine Wohnungstür noch nie abgeschlossen.
Oh mein Gott. Wirklich?
Ja.
Das ist krass.
Ja, naja.
Oh.
Ab jetzt schon. Vielleicht muss ich mal meine Adresse leaken, damit ich ein bisschen aufmerksamer
werde. Nein, bitte leak nicht deine Adresse.
Na gut,
ich habe auch ein Interesse daran, dass das nicht passiert.
Gut.
Finn, wie kann ich es schaffen, öfter auf WhatsApp zu antworten? Hab manche Chats, die sind seit einem halben Jahr unbeantwortet. Liebe Grüße.
Einfach vergessen. Das war's.
Ja? Du meinst jetzt auf die nachträglichen?
Ja.
Nee, vor einem halben Jahr, finde ich, geht gar nicht mehr, muss man drüber stehen.
Wenn es nicht älter als eine Woche ist, kann man noch mit so einem Herz-Reaction auf WhatsApp antworten, finde ich.
Ich finde, dass 2 Wochen auch noch gehen, aber dann muss man wirklich, da musst du kommunizieren, dass es gerade außergewöhnlich lange war.
Ja.
Also musst du einfach die Situation kommentieren und sagen, ey, tut mir mega leid, da ist jetzt mega lange gewartet, mega peinlich, sollte nicht so sein. Irgendwie so. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, dass ich so tagsüber Nachrichten von Freunden so abarbeite wie meine Arbeits-To-Dos, was richtig schlimm ist, aber was dazu geführt hat, dass ich besser antworte, weil ich einfach direkt antworten will. Weil wenn ich so sage, so ich antworte später, dann vergesse ich es halt ganz oft oder dann ist es zu spät oder so. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit meinen engsten Freunden und Freundinnen so eng bin, dass man auch weiß, dass es halt nicht schlimm ist, wenn man mal nicht antwortet, weil man sich sowas nicht böse übel nimmt.
Also mein Tipp wäre, die WhatsApp-Inbox als Markt sehen und wer sich da nicht durchsetzt, der hat dann einfach verloren und muss sich für deine Aufmerksamkeit besser anstrengen, wäre mein Tipp.
Das ist auch cool und sympathisch.
Genau. Juna Blauhut fragt, wodurch habt ihr euch kennengelernt?
Ich finde lustig, dass das noch jemand fragt, weil ich habe das Gefühl, dass wir es 1000 Mal erzählt haben eigentlich. Mhm. Willst du es mal erzählen?
Gerne. Der erste Schritt unseres Kennenlernens war, dass ich für den Podcast eines großen deutschen Zugunternehmens, das nicht Flixtrain heißt, angefragt worden bin. Von dir. Und dann haben wir uns da zum ersten Mal unterhalten.
Und du warst mein Wunschgast.
Ich war dein Wunschgast.
Ja, ich habe mir dich explizit gewünscht.
Wir hatten auf jeden Fall eine sehr gute Zeit. Das war sehr kurzweilig. Und danach hast du mir irgendwann mal geschrieben, hey, wollen wir uns mal überlegen, ob wir
nicht immer mal. Einmal.
Ja, habe ich auch gesagt. Okay. Hast du mir einmal geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mir mal zu überlegen, ob wir nicht gemeinsam einen Podcast machen wollen. Und das fand ich sehr nett und habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Und seitdem kennen wir uns und sind, glaube ich, doch seit mehr als einem Jahr in sehr regem Kontakt.
Ja.
Und immer, wenn ich am Mehringdamm aussteige, dann denke ich an dieses erste Treffen zur Podcast-Bestimmung.
Was wir dort hatten.
Ja, genau.
Ja.
Das fand ich lieb.
Da sind wir lange spazieren gegangen und du hattest einen Rucksack auf.
Ja, weil ich aus Köln kam.
Ja, das weiß ich noch.
Das war
und wir
herrlich.
Haben leckeres Eis gegessen.
Ja, an einem Laden namens Eisdreieck. Guter Name, nicht schlecht. Haben sie sich gut ausgedacht. Schaut ans Eisdreieck.
Melanie fragt, ich selber bin Millennial und hänge überdurchschnittlich viel am Smartphone und im Internet rum. Mhm. Trotzdem träume ich niemals davon, am Smartphone oder am Computer zu sitzen. Also meine Frage, träumt ihr davon, dass ihr am Smartphone oder am Computer sitzt? Benutzt ihr das Internet in euren Träumen? Sehr gute Frage, finde ich.
Willst du sie beantworten? Oder hast
Wir können sie beide beantworten. Okay. Also ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe noch nie davon geträumt.
Weil ich träume ständig davon.
Wirklich?
Wirklich ständig. Ich habe auch wieder so sehr, sehr dreidimensionale, sehr realistische Träume darüber, dass ich mich dass ich irgendeinen dummen Tweet gesendet habe.
Ja.
Oder dass irgendeine schreckliche Person mir in der Inbox hängt und ich so einen riesigen Streit habe. Das ist richtig, richtig oft auch, dass ich mich mit Menschen aus meinem Umfeld so richtig lang über WhatsApp streite. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht ist, dass ich diese Träume habe. Andererseits, ich verbringe halt viel Zeit auf diesem Bildschirm. Ne?
Ja, aber also dafür, dass ich so viel Zeit auch da verbringe, wahrscheinlich nicht so viel wie du, träume ich fast nie davon. Also ich frage mich, woher das kommt. Warum ist das so? Also müsste es nicht alles, was man halt so im Alltag... Warum lebe ich eine internetfreie Welt? Aber vielleicht muss ich am Traum in Zukunft mal mehr darauf achten, ob ich gerade im Internet bin oder nicht.
Bewusster träumen. Ja. Für mich auch wieder ein Podcast. Den kannst du vermarkten an irgendwen.
Nee, könnte ich mit Marie Nasemann machen.
Audible Exclusive. Träumen ist auch Arbeit.
Ja. Letztens habe ich im Traum aber eine E-Mail geschrieben. Das weiß ich noch.
Das ist schrecklich. Hast du sie mit freundlichen Grüßen beendet? Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich weiß noch, dass ich auch eine nette Antwort bekommen habe.
Traum-E-Mails für mich toll irgendwie. Eine E-Mail im Traum schicken, das ist richtig schrecklich.
Ist doch professionell von mir.
Ja, sogar ultra.
Im Traum kann man mich per E-Mail erreichen.
Ich würde gerne mal von einem TikTok träumen. Oder in einem Traum so durch TikTok scrollen.
Der TikToker safe. Oh, dann ist man ja so richtig im Loop gefangen. Das will ich glaube nicht. Will ich, dass ich auch noch davon träume. TikTok nimmt schon so zu viel Raum ein.
Eine Bielefeld-spezifische Frage von Felicia Garrido. Ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen. Und zwar macht es sie glücklich, dass ich Bielefeld so oft erwähne. Und ich soll erzählen, aber es ist eine Frage, die an mich gerichtet ist. Ich soll erzählen, was mein Lieblingsspot in Bielefeld war.
Ja, erzähl doch mal.
Der Obersee. Wenn, entweder das habe ich geträumt oder es ist wahr, dass es einfach zwei geflutete Bombenkrater sind. Aber es ist so ein ganz schöner Baggersee und der war ganz in der Nähe von meiner Wohnung und da habe ich viel Zeit dran verbracht. Oft drum rumgelaufen. Ja, eigentlich ganz schön. Der Obersee.
Und wie, also was ist so die längste Zeit, die du da rumgelaufen bist? Weil ich weiß ja, dass du viel lange am Stück laufen kannst.
Damals noch nicht so sehr. Also Ich bin mal so vielleicht 45 Minuten rumgelaufen.
Finde ich eine normale Lauflänge,
ja,
sorry.
Ja, aber heute würde ich das, glaube ich, mal so, ich würde da auch dank so Innovationen wie Schrittzählern, würde ich da versuchen, auch schon mal so 30.000 Schritte rauszuholen.
Ja, oder einfach mal einen ganzen Tag nur da rumlaufen.
Ja, das muss ja.
Und dann schlafen gehen.
Ja, und das, ja, ich hatte ja eigentlich genug Zeit dafür. Blöd eigentlich. Da hätte ich viele Veränderungen an meinem Körper vermeiden können, wenn ich das öfter gemacht hätte. Oh, jetzt kommt eine Frage an dich.
Andrea fragt, was sagt Saiwa dazu, dass sie einfach den Sänger von den Sporties aus der Band schmeißen wollte? Ein Statement dazu bitte. Und habt ihr schon mal euren Fame benutzt, um irgendwelche Vorteile zu bekommen? Also erstmal die erste Frage zu den Sporties. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn rausschmeißen würde, das hat Sebastian gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich ein bisschen an seinem Aussehen feilen würde. Das ist mein Statement dazu. Es tut mir leid, ich wurde oft darauf aufmerksam gemacht, dass er nicht der Drummer ist, sondern der Sänger. Es tut mir leid.
Ich hatte als Teenager so ein bisschen längere Haare, also halt wie so Justin Bieber Frisur, lange Haare.
Mit dem auch Scheitel?
Ja, selbstverständlich. Na klar. Bloß nicht Justin Bieber, sondern schon eher in so eine Emo-Richtung. Und immer wenn ich diese Frisur hatte, hat meine Oma zu mir gesagt, dass ich ausschaue wie ein, Zitat, Longhorner der Bombenlecher. Und daran muss ich öfter dran denken.
Bei Langhaarigen.
Ja, also musste ich halt beim Sportfreunde Stiller anscheinend Leadsänger. Sorry, aber wenn der Leadsänger aussieht wie ein Schlagzeuger, ist das sein Problem.
Das ist sein Problem. Ja. Ich liebe das, wir sind es, der oberflächliche Podcast.
Ach komm, bei den Sportfreunden Stiller.
Da ist das okay. Mann, das tut mir leid, die sind bestimmt mega nett und bestimmt.
Ja, aber
gerade bei solchen Leuten,
nett.
Wenn man so denkt, so das hören die nicht, dann haben die das bestimmt jetzt auch gehört. Ich entschuldige mich an der Stelle.
Ja, aber weißt du, privat ist auch Bosshaus nett. Das
ja.
Garantiert.
Ja, und?
Ja, da muss man sich nicht, man kann sich auch mal einen Feind machen. Die Sportfreunde Stiller sind jetzt meine Feinde.
Okay.
Explizit nur meine, nicht deine.
Okay, danke. Also meine Seite nicht.
Gut.
Wir sind noch cool. Und habt ihr schon mal euren Fame benutzt, um irgendwelche Vorteile zu bekommen? Irgendwie fühlt es sich so an, als ob ihr die Frage schon mal beantwortet habt. Nein, haben wir nicht. Einfach so ein Chatverlauf jetzt. Also erstmal finde ich Fame irgendwie ein komisches Wort. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal so bewusst irgendwie den Vorteil genutzt habe, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, aber also indirekt profitiert man immer mal wieder davon, alleine, dass man irgendwie Sachen zugeschickt bekommt oder so, auf jeden Fall, oder dass man halt gute Kontakte zu irgendwelchen Leuten hat oder so, aber ich habe es versucht bei der Wohnungssuche, ich habe es wirklich, weil ich war so, mit meinem Namen ist das wirklich die einzige Karte, die ich spielen kann, aber it didn't work, also ja.
Also ich habe das auch bei meiner Wohnungssuche gemacht, aber das war vor ziemlich genau 3 Jahren. Ich glaube, heute würde ich das nicht mehr machen über so Instagram-Story, weil ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mehr machen würde.
Ach so, nee, ich meinte, also, ich habe in meiner Bewerbung, wollte ich so die Kulturkarte, dass ich
das
ja Moderatorin bin, weil ich dachte, naja, irgendwie muss man ja versuchen, die Leute zu beeindrucken, und ich dachte, vielleicht hat ja irgendjemand Bock auf so eine Fernsehfrau oder ist so, es gibt ja so Leute, die das einfach so lieben, so mit Medienleuten abzukumpeln. Ich dachte, da muss man das jetzt einmal mal ausspielen, aber es hat absolut nichts gebracht, weil ich auch nicht dran gedacht habe, dass die Zeiten sich verändert haben und die meisten Vermieter wollen gerade keine Medienleute oder Journalisten oder sonst was in ihrem Haus haben oder Juristen, weil die denen im Notfall nämlich ans Bein pissen.
Ich habe auch sehr viel Glück mit meiner Wohnung, weil der hat es überhaupt nicht interessiert, was ich arbeite. Ansonsten so, ja, ich bin freischaffender Autor. Das fühlt sich nicht nach einer sicheren Bank an. Da kann man
ich würde dir keine Wohnung geben.
Da kann man den Schufa-Eintrag eigentlich gleich mitschicken. Ansonsten, ja, ich liebe halt Gratis-Sachen. Und wenn, also die lasse ich mir gerne zuschicken, aber mache nie eine Gegenleistung. Also niemals. aber ich weiß nicht, ansonsten für andere, also wenn mir jemand sagt, hey, kannst du da mir ein Ticket besorgen für das und das, da bin ich viel bereiter, was zu machen als für mich selbst.
Ja, Gästeliste.
Das, ja, genau.
Nächste Frage.
Das ist eine Frage von Anonym und diese anonyme Person hat sich für durch neue Serien, also genannt sind Euphoria, Succession, White Lotus, The Bear, so durchgequält und findet die irgendwie zu Unrecht gehypt und versteht nicht ganz, warum die alle so gut finden und fragt sich, is it me? Am I the problem? weiß nicht, ist das nicht eine klassische Geschmäcker sind verschieden.
Ja, glaube ich auch.
Und gerade ich kenne das bei so neuen Serien, habe ich auch immer so ein bisschen Angst vor dem Berg Content, den ich jetzt erklimmen muss.
Mhm, ja.
Manchmal kriegt man so Gefühle, die man zu alten Serien hat, also so wir haben Friends zum Beispiel genannt, die kriegt man erst so ab der zweiten, dritten Staffel. Erst dann wird sowas so Teil deines popkulturellen Bewusstseins.
Ja, also ich musste mir Succession zum Beispiel krass erarbeiten und allen Freunden oder Freundinnen oder KollegInnen, denen ich das empfohlen habe, habe ich auch immer betont, lasst euch nicht abschrecken am Anfang, weil es geht halt mega viel im Business und man denkt, man muss das alles verstehen und man versteht das aber alles nicht, wenn man es auf Englisch guckt. Und ich weiß auch nicht, wahrscheinlich versteht man es auch nicht, wenn man es auf Deutsch guckt, weil man nicht weiß, wovon die da die ganze Zeit reden. Und es ist, ich hätte, glaube ich, das aufgehört zu gucken. Aber irgendwie habe ich es weitergeguckt. Es hätte eine Version von mir gegeben, die nie Succession geschaut hätte, weil das mir am Anfang einfach irgendwie zu, ich weiß nicht, zu businessmäßig war, zu männlich, glaube ich auch. I don't know. Und ich musste mich da richtig reinackern und ich habe auch die erste Staffel so ein bisschen so weggeguckt, also so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Und dann hat mich die zweite erst so richtig gekriegt. Und ich habe ja dieses Jahr dann nochmal alle, quasi mit der letzten Staffel nochmal alle am Stück geschaut. Und ich glaube, manchmal ist es auch so ein bisschen, was erwartet man von der Serie. Und jetzt, wo ich weiß, dass Succession ja auch eine Dramedy ist, Dramedy oder wie auch immer, also dass es eben auch Comedy ist, gucke ich es mit ganz anderen Augen, als ich damals das erste Mal die erste Staffel geguckt habe, weil ich es alles so bierernst genommen habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du meinst. Man muss sich, glaube ich, manche Sachen auch erarbeiten. The Bear habe ich ja jetzt erst geguckt, weil ich den Trailer so stressig fand und keinen Bock drauf hatte. Und ich habe die jetzt geguckt im Urlaub und war so, oh mein Gott, das ist das Tollste der Welt. Zum Glück habe ich es geschaut. Also ich glaube, es ist eine Geschmackfrage. Man muss sich manche Sachen erarbeiten, auch erarbeiten wollen. Und einer meiner besten Freundinnen, Maxi, mit der habe ich wirklich schon auch um Filme oder Serien so gestritten, weil wir sind so eng befreundet und wir finden manchmal Sachen, ich finde manchmal was ganz toll und sie richtig scheiße. Und man fragt sich so, wie kann das sein? Eigentlich müsste es doch so ein durchschnittliches, dass es gut geben und das finden dann alle gut, aber ich glaube, es ist auch ganz oft eine Gefühlssache.
Mir hilft es bei so Sachen, die ich auch mögen möchte, immer sehr, wenn ich mich darauf konzentriere, das zu schauen. Mhm. Also gerade so im Fitnessstudio beim Laufen oder so, nur da kann man hier nicht noch nebenbei das Handy checken oder so, sondern man schaut dann nur diese Serie und das hilft mega. Also deshalb bin ich so krass gehypt von Succession, glaube ich, weil ich das eben beim Sportmachen geguckt habe und mich nur darauf konzentrieren
konnte. Das könnte ich gar nicht, weil ich muss ja noch laufen nehmen.
Ja, aber dann freut man sich so richtig, so hey, ich gehe jetzt endlich wieder eine Dreiviertelstunde aufs Laufband damit und habe dann so eine Motivation, das weiterzumachen, weil ich mich eben auf Succession freue.
Das ist smart. Du bist ein smarter Mann.
Dankeschön. Ich finde dich auch smart.
Dankeschön. Nils fragt, moin Hotz und Humsi, lieb, wie gut könnt ihr Volleyball spielen und mit welchen anderen Promis würdet ihr dann gerne in einem Team spielen? Niemals würde ich mit irgendeinem Promi Volleyball spielen. Ich hasse Volleyball, ich finde es eine richtige Kacksportart und ich finde, die tut weh.
Ich finde Volleyball irgendwie ganz gut, weil man nämlich so manchmal diese Szenen hat, die ich beim Fußball besonders gut finde, wenn man sich nämlich so sich und seinen Körper aufgibt fürs Team. Das finde ich an Fußball am besten. Und wenn man sich so in den Sand wirft beim Beachvolleyball und so richtig so merkt, dass so einem durch den Aufprall die Luft aus der Lunge gepumpt wird, das finde ich irgendwie toll und dann noch so einen Ball erwischt. Ich mag Volleyball ganz gerne. Ich weiß aber nicht, ob ich gut darin bin.
Ich habe halt gar keinen Bock, dass es so gegen meine Unterarme knallt. Also da habe ich, nee.
Ich finde es eine gute Sportart, aber ich würde das jetzt nicht mit einem Promi-Event machen wollen. Hast du dieses Twitch-Streamer-Fußballspiel mitbekommen, bei dem so Knossi und so weiter? Das war irgendwann im August, glaube ich.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Da haben so jede große Twitch-Persönlichkeit Deutschlands hat da in so einem großen Promi-Fußballspiel in Mainz gespielt. Und ich wurde dazu eingeladen, ob ich als Influencer das, also nicht als Spieler, da haben die schon gewusst.
Und das hast du aber nicht gemacht?
Nein, auf keinen Fall.
Oh, ich wollte gerade sagen, ich würde mit Knossi Volleyball spielen, dann war ich so, nee, ich würde auf gar keinen Fall, nee, ich nehme es komplett zurück, Fall. Ich würde auf gar keinen Fall mit Knossi Volleyball spielen.
Werbung.
Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
Ja. Endlich. Folgt mir auf Instagram.
Nein, nicht so.
Schade.
Folgt mir auf Instagram, da hast genug Follower. Also, wir kommen nochmal nach Köln. Wir machen ja eine kleine Tour dieses Jahr. Die ist ausverkauft und wir spielen aber noch ein zweites Mal in Köln und zwar beim Here and Now Festival am 10. August in der Halle Tor 2.
So ist es. Und auf diesem Here and Now Festival gibt es noch ganz, ganz viele andere Live-Shows von ganz, ganz tollen Podcasts, zum Beispiel von True Love oder von meinem persönlichen Favoriten Geschichten aus der Geschichte oder zum Beispiel auch Eyes in the Dark. Und solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein.
Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau Here and Now Festival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
Man schreibt es wie hören.
Hören und jetzt.
Hören Festival. Und jetzt. Hören und jetzt.
Also hereandnowfestival.de.
Das ist wie in Succession, als sie diesen Slogan für den Nachrichtensender, we hear you.
Und dann ja, stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße.
Und auch in die Shownotes.
Shownotes, ja.
Tschüss.
Werbung Ende.
Nächste Frage, oder?
Kira fragt, ihr Lieben, Ausrufezeichen. Die Frage ist, aktuell gibt es Diskussionen, dass die Big Five in heutiger Form beim ESC abgeschafft werden und diese nicht mehr automatisch fürs Finale gesetzt sein sollen. Das bedeutete also, dass Deutschland zukünftiges ESC-Halbfinale durchstehen müsste. Wie stehen wir dazu?
Was sind denn die Big Five?
Ich kann die Länder nicht aufzählen.
Ich weiß nicht, dass ich das nicht weiß. Ich weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist.
Aber die Big Five sind gesetzte Länder, die immer im Finale mitspielen können. Ich glaube, das ist Deutschland, Frankreich, England und Italien und noch irgendwann Spanien vielleicht. Mhm. Und alle anderen Länder, die müssen sich ja qualifizieren in so einem Halbfinale. Und dann werden da ganz viele Länder schon ausgesiebt, eben damit es
viele. Was ist das denn? Warum gibt es denn da so eine. Warum sind die dann safe drin?
Weil das die größten Länder sind im Eurovisionsbund und die zahlen halt auch am meisten für die Austragung dessen.
Okay.
Und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Halbfinals, ich fände es okay, das abzuschaffen für den Wettbewerbsgedanken, aber ich glaube letztlich, dass selbst die schlechtesten Beiträge von England, Deutschland, Spanien und so weiter, dass die im Normalfall da locker durchkommen sollten. Also ich bin da ehrlich gesagt egal dazu eingestellt, weil natürlich wäre es für den ESC schlecht, wenn so viele ZuschauerInnen einfach wegfallen würden.
Ja, das war jetzt auch mein erster Gedanke.
Aber ansonsten, mir ist es relativ egal, ob und wo Deutschland da mitmacht. Ich möchte einfach einen schönen Showabend haben. Da freue ich mich richtig arg drauf auf den scheiß ESC wieder.
Ja?
Das wird gut, ja.
Salome fragt. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage, aber die beschäftigt mich schon seit Tag 1, an dem ich Hotz und Humsi höre. Wer ist die cute Stimme, die bei euch die Werbung einläutet? Ist sie hochgepitcht? Ist es ein Kind? Bitte klärt mich auf. Okay, das war's. Soweit ich weiß, ist es hochgepitcht. Ich weiß nicht, welche hochgepitchte Stimme das ist, aber es ist eine hochgepitchte Stimme. Ja,
ja, ist kein Kind.
Okay.
Eine Frage an dich von Alex. Und zwar, von welcher Marke sind die zwei Bestandteile des perfekten Hacks? Der Kontext der Frage ist, dass du bei Brümi Brutzel mitgemacht hast. Du hast Hummus gemacht und in der Mitte war so veganes Hack angerichtet.
Genau, das habe ich gemacht, weil das immer die Art ist, wie ich zu Hause früher Hummus gegessen habe, mit Rindergehacktem. Ja. Esse ich ja mittlerweile nicht mehr und deswegen habe ich lange daran gefeilt, welche Konstellation an Veggie-Hack da rankommt. Und es ist geworden, ich weiß nicht, doch, nee, bisher ist es immer noch meine beste Kombi, Like-Hack. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein unbeliebtes Hack, weil warum ich das ausgewählt habe, ist, weil es diese Juicigkeit hat.
Ja.
Also es sind relativ grobe Brocken und die sind sehr juicy und das finde ich sehr, sehr gut. Also es gibt mir dieses Fleischgefühl. Die sind aber zu grob, um es alleine nur damit zu machen. Deswegen kombiniere ich das mit Bio-Tofu gehacktes von Brief. Brief heißt die Marke. Brief seit 1985.
Das finde ich irgendwie eine sehr, es ist eine ausgeklügelte Mischung.
Ja, weil das ist dann so kleines, so wie so Tofu-Streu und das wird dann halt richtig crunchy und so hast du die Juicigkeit von den größeren Fleischstücken und das Crunchige von den kleineren sozusagen zusammen kombiniert.
Finde ich gut. Das finde ich sehr gut.
Ja, danke.
Ich glaube, dafür eignet sich das auch ganz gut, weil du willst ja so ein bisschen diese crunchy Stücke haben.
Genau,
oder?
Und dann kommen ja noch Nüsse rein, Pinienkerne und oder Cashews zum Beispiel und dann hast du halt, dann wird es richtig geil und dann ganz viel Öl.
Das köstliche Öl.
Ja.
Letizia hat zwei Fragen an uns. Erstens, will sie Sticker von uns haben?
Allererstens schreibt sie, hallo liebe Saiwa, lieber Sebi. das wolltest du umgehen.
Das wollte ich umgehen.
Ja, mach doch weiter.
Ja, erstens, sie will Sticker haben, damit sie ihre Obsession... Und Sticker so jetzt so im echten Leben oder also so richtige Klebesticker?
Oder so WhatsApp-Sticker. Von uns gibt es ja schon den einen, wo wir den Daumen beide hochhalten. Ja, den habe ich zu einem Sticker gemacht. Ja, aber ich glaube ja auch, dass du Sticker auch peinlich findest, deswegen schicke ich die nie.
Nein, es ist, ich finde nicht alles peinlich, was ich nicht benutze. Ich habe keinen Zugang zu Stickern gefunden.
Nee, wirklich nicht. Nee. Ich liebe das, ja. Und ich finde es aber auch so eine boomermäßige Eigenschaft von mir.
Nein, da muss man sich reinfallen lassen. Ja. Benutze das, finde ich vollkommen okay.
Okay.
Das finde ich wirklich gar nicht peinlich.
Also Sticker auf WhatsApp und Co. gibt's schon. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so Klebesticker von uns will. Das ist doch komisch. Warum? Naja, weiß ich nicht.
Neuer Schweiß. Oder einfach so ein QR-Code zur Spotify-Seite, damit man 5 Sterne geben kann.
Ja, das fände ich gut.
Bitte, ich steht runter, bitte überprüfen, weil es ging mit den 4 Sternen irgendwie.
Liebe Grüße, Salwa.
Und es werden uns mehrere Meinungen abgefragt. Und zwar, ich hätte angeblich über Politikstudierende gelästert.
Ja, hast du auch.
Ja, vollkommen zu Recht, ich stehe dazu. Wir sollen unsere Meinung sagen zu Lehramtsstudierenden.
Habe ich gar keine Meinung.
Ich finde das, also warum sollte man denn...
Finde ich normal, stabil. Ja,
also LehrerInnen haten muss man nicht auch nicht.
Nee.
Kommt dann drauf an, wie diese Lehrkraft dann ihren Job ausführt, aber im Allgemeinen finde ich das okay.
Außer ihr wollt Mathe-LehrerInnen werden, dann finde ich euch nicht cool.
Nee, ich find Mathe so cool im Rückblick.
Nein, ich hasse Mathe.
Ich finde das so... Ich bin richtig traurig, dass ich nie so einen Zugang, der über so stumpfes Formellernen und so stumpfe Lösungen finden, gefunden habe, weil eigentlich ist Mathe so ein einfaches Fach zum Lehren und Lernen, weil es gibt ja ganz klare Regeln, an die du dich immer zu halten. Das ist wie Autofahren letztlich.
Ja, aber ich hasse es ja, mich an Regeln zu halten.
Fair. Deshalb auch Autofahren vielleicht ein schlechtes Beispiel in dem Kontext gewesen. Dann noch die Meinung zu Sriracha-Mayo.
Hast du das richtig ausgesprochen?
Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, weil ich würde Sriracha sagen. Immer.
Ja, würde ich jetzt auch sagen.
Sriracha-Mayo. Hast du dazu eine Meinung?
Ich habe gar keine Meinung dazu. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Aber also es gibt ja jetzt alle möglichen fancy Mayo-Sorten und ich bin mit einer ganz normalen Mayo, glaube ich, zufrieden.
Ich kaufe mir immer, an Mayo kaufe ich mir immer diese japanische Sushi-Mayo.
Ja.
Diese Kewpie-Mayo.
Die ist super.
Finde ich saulecker.
Ja.
Und ansonsten die Sriracha-Mayo, da war ich so vor 5 Jahren, würde ich sagen, obsessed mit dieser orangene Flasche, die ist auch vegan und die kann man auf alles draufhauen, habe ich auf alles drauf gemacht, auf Pizza, auf wirklich alles. Ich habe mich daran überfressen, glaube ich.
Okay.
Ich finde es schon lecker und ich finde eine scharfe Mayo auch toll, brauche ich jetzt nicht mehr in meinem Leben. Meinung zu Leuten, die eine Ausbildung zum Koch im Hannoveraner Zoo machen, sehr gut.
Was?
Na, darüber haben wir in dem Podcast schon geredet.
Ja.
Das ist auch keine spezifische Frage.
Okay. Nee, ich find's gut.
Und Spargelsaison?
Ja, ist ja ein aufgeladenes politisches Thema, da will ich mich jetzt nicht zu äußern.
Aber der Spargel
in der zeitlosen Folge kann ich mir jetzt keinen Shitstorm leisten.
Ja, aber du bist weit genug entfernt von der nächsten Spargelsaison. Das ist also gerade die politisch neutrale Spargelsaison, die wir haben.
Ja. Also ich finde Spargel eine gute Sache, aber ich bin auch ehrlich, dass ich nie Spargel selber mache und dadurch passiert das auch gar nicht so häufig, dass ich viel Spargel esse. Man müsste mich drauf einladen und mich bekochen.
Ich bin ein großer Fan des Spargels, allerdings nicht als weißer Spargel, sondern als grüner Spargel.
Ja, sehe ich genauso.
Ja, ich finde weiße Spargel, ich sehe seine Daseinsberechtigung, allerdings verstehe ich auch, warum man ihn in so einer Hollandaise-Sauce ertrinkt.
Kann schon geil kommen, aber auch. Johanna, hallo Humsi und Hotz. Meine Frage ist, bin gerade 25, habe mein Studium in der bayerischen Studierendenstadt abgeschlossen und habe jetzt Midlife-Crisis. Also erstmal ganz kurz vorab, mit 25 hat man keine Midlife-Crisis. Wenn 25 deine Midlife-Crisis ist, dann wirst du 50 und das wünsche ich dir nicht. Das heißt, du hast, glaube ich, einfach eine ganz normale, ich bin 25 Jahre alt, habe gerade mein Studium beendet.
Quarterlife.
Ja, Quarterlife-Crisis.
Oder sagen wir mal One-Third-Life-Crisis.
Oder einfach normale Crisis nur.
Normale Crisis. Sehr gut.
Normale Crisis. Woher weiß ich, in welcher Stadt ich wohnen will? München schön, aber langweilig. Berlin cool, aber dreckig und laut. Hamburg okay. Köln, naja. Wien ist in Österreich. Ihr wisst, was ich meine. Wie entscheidet man denn sowas?
Ich möchte widersprechen, dass Berlin dreckig und laut ist. Ich finde, also ich bin wirklich sehr sauber aufgewachsen und ich finde es nicht, also natürlich gibt es dreckige Ecken, aber das ist halt so, wie viele Menschen auf einem Ort sind.
Köln ist ja auch dreckig.
Ja, jede Stadt ist irgendwie dreckig.
Außer München, glaube ich.
Also meine Theorie, hast du eine Theorie? Du hast dich ja relativ früh entschieden, wo du wohnen willst.
Ja, weil ich ja einfach da geblieben bin, wo ich aufgewachsen bin. Also ich glaube, ich würde ehrlich gesagt ein bisschen aufs Bauchgefühl hören. Wenn du da weg willst, wo du gerade wohnst, dann ist das ja schon mal eine gute Erkenntnis.
Jo.
Und dann würde ich ehrlich gesagt gucken, was wofür spricht. Also einmal kommt es natürlich darauf an, was du jetzt beruflich machen willst, weil das spielt auch immer eine große Rolle, wo du was für einen Job findest. Und dann halt, wo du dich wohlfühlst. Aber ich finde, alle diese Städte sind komplett okay. Ich würde auf jeden Fall natürlich Berlin nehmen.
Ich würde an deiner Stelle Bad Tölz nehmen. Bad Tölz ist eine Stadt, sehr schlecht angebunden an öffentlichen Personennahverkehr, aber wenn du so einen Homeoffice-Job machst, ist kein Problem. Und du kannst dann immer viel in der Natur rumlaufen. Und du kannst ins Bulle von Tölz Museum.
Ich glaube, es kommt auch drauf an, was man will. Also wenn du so richtig Bock auf Großstadt hast, dann mach Großstadt. Aber wenn du dich damit nicht wohlfühlst und das Kacke findest, dann mach's auch nicht, weil dann wirst du darin untergehen. Und ich habe lange gebraucht, weil für mich Großstadt ja selbstverständlich ist, um zu erkennen, warum viele das so scheiße finden. Und mittlerweile verstehe ich's. Und ich glaube, es kann extrem overwhelming sein. Deswegen wäre Berlin oder sowas wie Berlin oder Hamburg vielleicht auch ein bisschen krasser Anfang. Ich bin ja für Köln. Ich würde jetzt ja die einzige Stadt in Deutschland, in der ich wohnen würde, neben Berlin. Ich finde Köln toll.
Ich würde
nicht in Köln wohnen. Da gibt es leckeres kleines Minibier.
Ich würde nicht in Köln wohnen.
Ja, aber aus anderen privatberuflichen
Gründen. Nee, ich mag auch Köln als Stadt nur so mittel.
Ja?
Ich finde es komisch, dass da nur so einen grünen Gürtel gibt. So diese verschiedenen Parks, wie man sie in Berlin versprenkelt
das
hat,
stimmt.
Überall hat man nicht so. Ich bin ja wirklich ein Fußgänger durch viele Städte. Ich bin in diesem Jahr schon weiträumig durch Berlin gelaufen, weiträumig durch Leipzig gelaufen, weiträumig durch Hamburg gelaufen und ganz oft weiträumig durch Köln gelaufen. Und ich finde Köln so explizit menschenfeindlich in seiner Verkehrsführung. Ich finde das ganz schrecklich. Und nicht mal Autofahrer haben dann eine gute Zeit.
Das stimmt.
Ja, und der Nahverkehr ist auch nicht so geil. Ich würde wirklich in der Stadt wohnen, in der man gut rumlaufen kann.
Okay.
Wir haben jetzt eine Frage aus Österreich von Julia. Das gliedert sich in drei Teile, diese Frage, beziehungsweise eigentlich nur drei Fragen. Nummer eins geht es um den österreichischen Kanzler Karl Nehammer, der, ich glaube, für uns vor einer Woche, für die HörerInnen dieses Podcasts vor zwei Wochen darüber geredet hat, in so einem im Kreis eines Weinlokals, dass doch die Kinder armer Eltern doch einfach sich einen Hamburger für 1,80 bei McDonald's holen sollen. Das wurde gezeigt und ja, mitgezeichnet. Das ging dann so ein bisschen im Internet rum, aber es hatte natürlich keine Konsequenz.
Die Frage ist, was wir dazu denken.
Ja.
Ja, ist halt, ja, was soll man denn dazu jetzt großartig sagen? Das ist ja quasi schon eine geschlossene Frage. Also es ist ja so ein bisschen, so ist es nicht so in den USA, dass einfach alles so teuer ist, dass man sich eigentlich eh nur Fastfood leisten kann?
Jo. Ja, Essen ist ganz klar eine Einkommens- und Klassenfrage. Ja. Und ich habe gestern so ein Video geguckt über Jamie Oliver und seinen weirden Kampf gegen Chicken Nuggets.
Hat er einen Kampf gegen Chicken Nuggets? Aber warum denn?
Ja, das ist nämlich eine sehr interessante Frage.
Ich liebe Chicken Nuggets. Das Problem ist nur, dass ich vegetarisch lebe, leider.
Ja, und Nugget ist die perfekte Essensform. Aber sein Kampf gegen Chicken Nuggets ist so weird, weil er kritisiert dabei, dass nur die schlechten Teile des Huhns verwendet werden, was irgendwie weird ist, weil wenn du schon Fleisch isst, dann bist du doch daran interessiert, dass das ganze Huhn gefressen wird, oder?
Ja, also ich bin für die Vegetarischen. Ich will, dass gar nichts vom Huhn gegessen wird.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das ist dann für den wahrscheinlich sowas nicht Feines, ne?
Genau.
Das ist so das Resteessen. Ja. Ja, also das ist halt natürlich eine absolute Schmutzaussage, weil das zeigt ja einfach, dass Menschen, die arme Menschen für ihn ja einfach nicht gleichwertige Menschen sind.
Ja, genau.
Das ist so.
Und aus dem Mund eines ÖVP-Politikers überrascht diese Aussage natürlich auch nicht.
Die Person hat noch eine weitere Frage gestellt und zwar Frage zu Veggie-Würstchen. Wieso sagt man auf der ganzen Welt Wiener Würstchen und nur hier in Wien sagt man Frankfurter? Das ist eine Frage für dich.
Ja, weil es hat mit meiner Heimatgegend zu tun.
Ja.
Weil der Erfinder, das habe ich schon tausendmal gesagt, der Erfinder des Wiener oder des Frankfurter Würstchens kam aus Gasseldorf. Das ist ein Ort ganz in meiner Nähe. Und der hat die Würstchen in Metzgereien in Frankfurt und in Wien eingeführt. Das heißt, er ist...
Ach so, nur deswegen. Und deswegen ist es einer Wiener...
Ja, also es wurde halt, der hat es in beide Städte getragen.
Okay, das heißt, es hätte auch sonst einfach Berliner heißen können.
Wenn der dort gewesen wäre, dann könnte es auch Berliner heißen.
Das ist irgendwie eine doofe Geschichte, weiß ich nicht. Aber manchmal sind Sachen so einfach. Frage zur Popkultur. Welche österreichischen oder deutschen Stars sind noch kein Paar, aber wären für euch das perfekte Match? Warum denn österreichisch?
Naja,
okay, die Person kommt wahrscheinlich aus Österreich.
Genau.
Sind noch kein Paar, aber wären für euch das perfekte deutsche Stars?
Südtirol ist nicht Österreich. Sonst hätte ich gesagt Markus Lanz mit Richard David Precht. Weil Markus Lanz kommt ja aus Südtirol.
Ja.
Ich finde, die könnten, die machen ja schon viel miteinander. Und einfach zusammenziehen. Es muss ja nichts Romantisches sein.
Ich weiß nicht, ich muss da länger drüber nachdenken.
Ist was für die lange
Könnt
Bank.
Ihr ja schreiben. Macht ihr doch mal Vorschläge.
Anne fragt, wie schnell verkaufen sich eigentlich warme Semmeln? Kann man schnell abkürzen. Schnell.
Du bist Lynn dran. Fragt, mögt ihr Horrorfilme? Wenn ja, welche? Was war eure erste Horrorfilmerfahrung? Habe keine, hasse ich. Will ich nichts mit zu tun haben.
Ich habe meinen ersten Horrorfilm an dem Tag geguckt, an dem ich zum ersten Mal betrunken war. So, ich glaube mit 15 auf einer Geburtstagsparty.
Das war ja ein wilder Tag.
Und es war so schrecklich. Ich hatte so Angst davor, durch den Zustand, in dem mein Gehirn war und die Bilder dieses Horrorfilms. Es war so ein Slasher-Horrorfilm, bei dem einfach so viel Gedärme rumgeflogen sind. Schrecklich. Und ich habe später in der Beziehung mit der Person, mit der ich diese Beziehung geführt habe, oft Horrorfilme geguckt. Mhm. Und ehrlich gesagt, verfolgt mich eine Szene immer noch bis heute und die ist so schrecklich, dass ich dir nicht erzähle, weil du Angst bekommen wirst davor.
Einfach, weil ich die Szene gehört habe. Dann.
Ja, weil es spielt in diese Einbrechersache rein.
Dann erzähl, kann ich mich gruseln jetzt. Also ich mag es mich auch ein bisschen zu gruseln.
Ich glaube, der Film heißt Insidious oder so ähnlich. Ja. Auf jeden Fall spielt er eine große Rolle darin, dass die Person oder der Geist, der Dämon, von dem man Angst haben soll in dem Film, immer mit so dem Schatten eines Gesichts in so dunklen Fensterscheiben zu sehen war. Also, dass man so im Hintergrund das Gesicht so ganz nah am dunklen Fenster stehen sieht.
Das heißt, man ist in der Wohnung und guckt ans Fenster und sieht dann da immer ein Gesicht. Genau. Ich hatte original diesen Albtraum einmal.
Ich finde das so schrecklich und ich kann keine dunklen Fensterscheiben sehen. Ich muss dann immer den Vorhang zumachen. Oh. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Das verfolgt mich seit 5 oder 6 Jahren.
Das unlockt aber auch gerade eine Angst von mir, weil ich manchmal mir so gruselige Sachen vorstelle und dann habe ich Angst davor. Obwohl eigentlich alles okay war. Zum Beispiel, wenn ich dann abends das Fenster zumache, also den Vorhang zumache, dass ich mir kurz so vorstelle, wie schlimm wäre das, wenn ich jetzt zum Fenster gehe, den Vorhang zumache und dahinter ist einfach ein Gesicht von einer Person. Was natürlich gar nicht möglich ist, weil ich im 5. Stock wohne. Aber ich denke das dann, ich weiß nicht warum, um mich selbst fertig zu machen und dann sterbe ich. Und dann mache ich den Vorhang zu und sitze auf meinem Bett und bin so, oh mein Gott, aber woher weiß ich, dass da keine Person ist? Und dann gehe ich nochmal kurz gucken und es wird einfach nur schlimmer.
Ich war mal die Person, die so vor einem Fenster stand.
Um jemanden zu ärgern?
Nein, aus Versehen. Ich war auf so einem Punk-Konzert im AZ in Bielefeld. Mhm. Und ich war auf Suche nach einem Klo und bin irgendeinen Gang entlang gelaufen, weil manche Gänge in neuen Locations sehen einfach aus, als nach da ist das Klo. Und bin da entlang gelaufen, dann kam eine Tür und die Türen sind mir zugefallen und ich war ausgesperrt. Und stand in so einem Innenhof.
Oh nein.
Und an dem Innenhof war dieses AZ und so eine Reihe, so ein Reihenhaus. Und diese Reihenhäuser hatten alle so ein halbes Stockwerk hoch, so eine Terrasse und eine Treppe, die dann in diesen Innenhof führte. Und ich habe mir überlegt, wie ich da rauskomme, weil innen hört mich niemand, wenn ich da dran klopfe. Es gab noch so eine Zaun und Mülltonnen, über die ich hätte klettern können. Aber die einfachste Möglichkeit war für mich, naja, ich könnte jetzt einfach an so eine Terrassentür klopfen und sagen, hey, ich habe mich ausgesperrt, könnten Sie mich durchlassen? Und dann laufe ich einmal durch so eine Wohnung und dann bin ich in 30 Sekunden das Problem gelöst. Und dann bin ich vor so eine hell erleuchtete Tür auf die Terrasse getreten und habe dann so reingeguckt auf so eine Familie, die Fernsehen guckt.
Oh nein.
Und ich glaube, in meiner Erinnerung sind 2 Minuten, die ich da stehe und überlege, ob ich jetzt klopfe. Auf jeden Fall habe ich mich dann dagegen entschieden und bin wieder weggegangen. Aber ich habe dann halt so auf der Terrasse stehend diese Familie beobachtet und habe mich dann dazu entschieden, dass ich über diesen dummen Zaun klettere, was 2,5 Meter hoch war.
Oh.
Ja.
Warum werden wir gesiezt in der nächsten Frage?
Finde ich freundlich. Von Mary.
Meine Frage wäre, was ist euer Roman Empire? Timothy Chalamet, glaube ich.
Bei mir der Fakt, warum manche Zitronen schimmeln, ganz eklig sofort schimmeln und manche werden so ganz vertrocknet und klein. Das ist der Fakt, an den ich oft denke.
Ja.
Tamara, hallo ihr Lieben. Sie schickt uns mehrere Fragen, sagt sie, und es sind 20. Da muss jetzt unser Podcast-Entscheidungskomitee natürlich ran.
Ich finde, da müssen wir auch mal langsam eine Regelung finden. Ist es okay, dass Leute uns mehrere Fragen stellen? Eigentlich finde ich das nicht okay.
Ja.
Weil eigentlich finde ich eine Frage.
Eine Frage. Wollen wir die erste oder die letzte nehmen?
Warte, ich gucke einmal kurz. Die letzte.
die letzte. Die letzte Frage, die Tamara, sorry Tamara, da musst du jetzt auch mal durch. Das,
durch unsere Erziehungsmethoden.
Man kann nicht immer 100% bekommen, du kriegst jetzt 1 von 20, also 5%. Die Frage ist, lieber Rap Battle oder Poetry Slam?
Rap Battle, ich hasse Poetry Slam, es tut mir wirklich leid. Ich kann das respektieren, ich kann mir das auch angucken und ich verstehe auch, was da gemacht wird. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich nicht meine Phase hatte mit 12, aber ich hasse das wirklich. Genauso sehr wie Gedichte auf Instagram posten. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid.
Ich glaube, ich stimme dir da einfach zu. Ich habe auch eine Abneigung gegen Poetry Slam, obwohl ich weiß natürlich, dass ich eher beim Poetry Slam zu Hause bin als beim Rap Battle. Da muss ich auch mal ehrlich zu mir sein.
Ich halt nicht.
Jonas fragt, wie haltet ihr diese kapitalistische, queerfeindlich, rassistische und ableistische Medienlandschaft aus und ob wir nicht resignieren, dass es wenn wir die ganzen Skandale miterleben? Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin da fast der falsche Adressat für diese Frage, weil ich sitze halt auf einer Gewinner auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft. Ja, ich glaube, dass es für mich nichts auszuhalten gibt und dass wenn ich Leuten widerspreche oder Leute scheiße finde, dass es ja nichts Intrinsisches gibt. Ich könnte für Luke Mockridge schreiben und nichts würde so Kraft meiner Identität dem widersprechen. Das heißt, ja, ich bei mir ist es fast eine egale Frage, weil ich könnte es auch einfach nicht aushalten und wäre immer noch erfolgreich in der Medienbranche.
Ja, I don't know. Ich glaube, früher war es schlimmer für mich, als ich jünger und wilder war und einfach meine Emotion, also noch nicht so richtig einen Umgang damit hatte und man vielleicht auch noch jünger in der Branche war und noch nicht so irgendwie so Kollegen und Kolleginnen hatte, mit denen man sich austauschen konnte. Und es ist halt auch einfach der Job und es wird halt irgendwie auch Routine und irgendwie akzeptiert man halt auch, dass es so ist und fängt nicht bei jedem Skandal immer wieder von neuem an, sich darüber aufzuregen. Also natürlich regt man sich darüber auf, aber es ist ja auch nicht so, dass es dann so ist, Surprise, hätte ich niemals gedacht, ein weiterer weißer Mann, der ein Arschloch ist. Ja, es ist auch ein Problem in der Medienbranche, aber das würde es halt auch in vielen anderen Jobs genauso geben. Es zeigt sich ja nur in anderen Facetten. Deswegen, ja, es ist halt irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Es wird irgendwie Routine, würde ich sagen. Das heißt natürlich nicht, dass man es akzeptieren soll und dass man es normalisieren soll, aber choose your battles ist für mich, glaube ich, sehr wichtig.
Jan fragt, der ist umgezogen und freut sich über unseren Podcast. Das kann man jetzt mal zwischendurch machen.
Ausnahmsweise
sagen.
Dürfen wir immer ein Lob vorlesen.
Ein Lob.
Okay.
Wenn wir uns für 3 Popstars entscheiden müssten, die die 2000er am meisten beeinflusst haben, welche würden wir nehmen?
Britney Spears.
Ja, Britney Spears auf jeden Fall. Ich würde Timbaland nehmen.
Ja.
Einfach musikalisch absurd viel gemacht und viel so Sound geschaffen, wenn ich mal diese Musikjournalistenfrage Phrase benutzen darf.
Ja. Oh, aber jetzt ist voll. Ich hasse eigentlich sowas, weil wer könnte denn jetzt.
Wir könnten bei sowas immer noch eine Gag-Antwort nehmen. Wenn du möchtest, kann ich eine Gag-Antwort
nehmen. Also ich finde der 2000er, ich nehme das jetzt mal weit umfassend und ich würde auch gerne deutschen Einfluss reinnehmen und ich nehme noch Tokyo Hotel rein.
Check ich. Ja, finde ich gut.
Passt, oder?
Ja, meine Gag-Antwort wäre, ich glaube, es ist gar keine richtige Gag-Antwort. Ich glaube, David Beckham hat auch viel geschaffen. Kennst du das Bild von David Beckham mit Cornrows, wie er Nelson Mandela die Hand gibt?
Ich habe es irgendwie im Kopf, wenn ich meine Augen schließe. Irgendwie spukt es da. Dominik fragt, schon wieder so viele Fragen, Dominik.
Aber wir können uns wieder für einen entscheiden. 4 Fragen.
Machen wir wieder erste oder letzte?
Ja, ich würde sagen, wir können
es geht bei beiden ums Gleiche, der Erpresser.
Wir können uns auch über die dritte Frage entscheiden.
Nee, wir machen die erste und die fünfte. Also wir fassen die zusammen. Warum habt ihr so arg was gegen KIZ? Ich checke, wie ihr den Humor, nett, was so schlimm an denen sein soll. Sorry, kannst du das vorlesen?
Ja, also die Frage ist, warum haben wir so arg was gegen KIZ? Er checkt den Humor, aber er weiß nicht, was an denen so schlimm sein soll.
Ah, und dann sagt er nochmal, am Ende reicht er nochmal nach, danke für einen starken Start in den Samstagmorgen, mach weiter so, aber bitte lasst KIZ in Ruhe.
Och,
also sorry.
Sorry, es gibt kleinere Bäume, an die man pissen kann als KIZ.
Ja.
Und ich glaube, es ist ein bisschen wie die Argumentation, die wir letzte Folge bei Die Partei hatten oder vorletzte Folge.
Ja, genau.
Es ist einfach ein Humor, der sich für mich abgenutzt hat. Und Sexismus gegen rechts als inoffizielles Motto und offizielles Motto. Ja, viel Spaß damit. Also, funktioniert super.
Ich habe erst letztens drüber diskutiert, weil eine Freundin von mir KZ beim Reeperbahn-Festival gesehen hat. Und sie ist auch nicht so ein mega großer KZ-Fan und meinte, sie ist da hingegangen zum Konzert. Und als sie dann schon gehört hat, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht komplett genau richtig zitieren, aber es ging irgendwie so darum, ich glaube, Tarek rappt irgendwas mit wie, ich schlag dir in deine Schwulenfresse oder irgendwie sowas. Und als sie das schon von Weitem gehört hat, als sie da hingelaufen ist, war sie schon wieder, hatte sie schon keinen Bock mehr. Und ich glaube, das fasst es für mich ganz gut zusammen. Das Problem ist, dass ja Leute wie eine Band wie KZ würde ja quasi sagen, dass sie sich auf der Seite der Guten wehen. Ne? Auch wenn ich bitte keine Lager wie gut oder böse aufmachen will, aber ich glaube, die würden von sich sagen, wir sind irgendwie reflektiert, wir sind auch gerade im Deutschrap, auch in der Zeit damals, wo es wenig Leute gab, die irgendwie versucht haben, wichtige Themen anzusprechen, dass sie so zu den Leuten gehören und dass sie irgendwie Diskriminierung auf dem Schirm haben. So. Und für mich funktioniert das nicht, wenn man sagt, man möchte zu diesen Leuten gehören, zu den sensiblen, coolen Leuten, die irgendwie den Raum öffnen und sagen, kommt alle rein und dann quasi auf so einer Metaebene eine Kunst zu schaffen, die aber trotzdem wieder die gleichen Leute ausschließt wie immer. Weil wenn ihr sagt, hey, wir finden irgendwie queere Menschen super und wir sind auch für Rechte für alle und dann beleidigt ihr aber trotzdem wieder schwule Menschen auf euren Konzerten, dann geht für mich die Rechnung nicht ganz auf und dann finde ich, darf man das guten Gewissens scheiße finden, weil selbst wenn ich auf einer Metaebene sexistisch beleidigt werde, darf ich das scheiße finden und mir das nicht geben wollen in meiner Freizeit und mich für andere Kunst entscheiden. Und ich finde, dann darf man das auch kacke finden. Und dann frage ich mich wirklich, das ist nicht böse gemeint, Dominik, es freut mich sehr, dass du den Podcast gerne hast, aber ich frage mich, bist du betroffen von Queerfeindlichkeit, Sexismus oder einer dieser Kategorien, an denen sich ja KZ ironisch bedient? Und weißt du, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache. Was musst du aushalten, wenn du auf ein KZ-Konzert ausgehst? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht nichts. Und ich glaube, das ist das Problem. Wenn man diese Dinge da aushalten muss, ich weiß nicht, ob ich so Bock habe auf ironischen Sexismus oder Rassismus.
Ja, und man kann auch einfach Leute scheiße finden, auch wenn sie zu den Guten gehören, in Anführungszeichen. Ja. Es kann auch einfach eine geschmackliche Frage sein, dass man den Gag, dass 10.000 weiße Gymnasiasten "Ich bin Adolf Hitler" brüllen, den Gag vielleicht nicht so geil findet, wenn man zweimal drüber nachdenkt. Aber wir haben alle unsere Dinge, wir haben einen Podcast, KZ hat Millionen, dann haben wir alle unsere Dinge, die uns groß und stark machen. Jakob fragt, wenn ihr von einer Lesetour oder einem Dreh nach Hause in unsere Wohnung kommen, wie lange dauert es, bis wir uns zu Hause fühlen?
Oh.
30 Sekunden, höchstens.
Ja, bei mir, ja, auch. Der Moment, wo ich meinen Schlafanzug anhab, mich abgeschminkt habe, eine Skincare drauf habe und dann meine Bettdecke auf die Couch genommen habe. Das ist der Moment und dann mache ich mir eine Serie an oder irgendein gutes YouTube-Video vom NDR. Ich glaube, dann fühle ich mich zu Hause. Und besonders zu Hause würde ich mich fühlen, wenn dann schon der Koffer ausgepackt ist und die Wäsche gerade in der Waschmaschine läuft.
Ja?
Ja.
Okay, weil bei mir ist wirklich Schuhe ausziehen. Ich bin dann ein bisschen wie mein Vater und gehe sehr schnell zum Fernseher und mache den an, um so ein Hintergrundgeräusch zu haben. Und dann fühle ich mich eigentlich zu Hause. Das geht richtig schnell.
Ist das beste Gefühl nach so einer langen Reise.
Schuhe ausziehen.
Das ist so schön. Und Schlafanzug an.
Ja, so dieses Hose ausziehen und eine bequeme Hose anziehen, finde ich auch.
Und an alle Frauen BH aus. Letzte Frage für diese Folge. Felicia schreibt, was haltet ihr davon, dass wir Kunst und Kultur einen höheren bzw. niedrigeren Wert beimessen? In meiner Bubble wird oft dazu ermutigt, sich kreativ und künstlerisch auszutoben. Was bringt es aber, wenn das künstlerische Ergebnis niemandem gefällt oder dem wenig Wert, Interesse oder Verständnis zukommt?
Ich glaube, dass es scheißegal ist, ob das jemandem gefällt oder dem einen Wert beigemessen wird. Also in erster Linie ist es natürlich eine...
Also es sollte scheißegal sein.
Und es sollte in den meisten Fällen ist es ja ein Hobby und kein Beruf. Sobald du beruflich davon abhängig bist, dann muss es halt Leuten gefallen. Aber ansonsten finde ich das eigentlich am schönsten und am, in Anführungszeichen, interessantesten, wenn Leute einfach unter Ausschluss oder nur für sich Quatsch machen.
Und dann ist es ja auch meistens die beste Kunst, wenn es eben nicht daraufhin abzielt, dass es vielen Leuten gefällt, möglichst vielen Leuten, und dass da schon kapitalistische Ziele irgendwie mit eingeplant sind.
Ja.
Oder nicht?
Naja, ich finde, es ist halt so schwierig. Du brauchst für irgendeine kreative Tätigkeit immer Zeit, Geld und am besten beides.
Ja, das stimmt.
Und deshalb kann das halt nicht losgelöst voneinander existieren. Ich finde aber, es ist schön, wenn Menschen einfach Hobbys haben und kleine, süße Dinge machen und Gedichte in ihre Notes-App schreiben. Und dann ist es völlig egal, ob das jemandem gefällt oder ob das jemandem zeigst.
Ihr müsst die ja nicht auf Instagram posten oder irgendwie auf Poetry Slam Bühnen auf.
Und wenn ihr das machen wollt, tut anderes.
Ja,
wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand im Podcast über euch lästert.
Das war die Fragefolge. Das war so cool. Also mir hat Spaß gemacht.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Jetzt ist natürlich die große Frage, wie nehmt ihr das an? Ihr seid ja unsere Zielgruppe am Ende. Wir machen unsere Kunst ja hier, unsere Podcast-Kunst ja mit einem kapitalistischen Interesse. Wir lästern nur über die anderen, die es anders machen. Aber wir wollen natürlich, dass es gut ankommt bei euch. Das heißt, ich würde euch mal wieder erpressen wollen am Ende des Podcasts, wie immer. Wenn euch die Folge gut gefallen hat und wenn ihr wollt, dass der HörerInnendienst, dass es nicht die letzte Folge war, dann gebt uns doch einfach 5 Sterne jetzt.
Die Kritik ist am besten, man liest Kritik immer nur dann, wenn sie mit einer 5-Sterne-Rezension kommt.
Ja, genau. Nein, aber ihr könnt sonst auch einfach eine E-Mail schreiben an hotz.humsi@studio-bummens.de. Schickt uns Fragen für den nächsten HörerInnendienst, wenn es einen nächsten geben wird.
Sollte es einen nächsten geben. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einer richtigen Folge. Ich werde in Hannover sein, wenn ich richtig unterrichtet bin. Wo wirst du sein?
Ich glaube, ich bin in Berlin.
Willst du vielleicht zu mir nach Hannover fahren?
Was soll ich da machen? Mit dem Podcast?
Ich weiß nicht.
Ja,
schreibt uns mal an unsere E-Mail-Adresse, was man in Hannover machen kann. Bis dann und vielen lieben Dank. Auch danke dir.
Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.
Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.